Tag.
Für Radio Korax haben Sie 1-2 Minuten Zeit?
Ja, für Radio Korax habe ich immer Zeit.
Das höre ich gerne.
Ich setze mich immer ins Teilauto, hier um die Ecke, wenn ich Bücher ausfahre. Und dann stelle ich als erstes Radio Korax ein.
Gut. Was ist typisch ostdeutsch, Ihrer Meinung nach?
Typisch, das überhaupt? Ja, typisch ostdeutsch ist, wenn du eine Tüte hast, wo zum Beispiel Gummibärchen oder sowas drin ist, so mit so einer Plastefolie, ja, und der Westdeutsche würde niemals auf die Idee kommen, mit den Zähnen zu versuchen, diese Tüte aufzumachen. Das ist typisch ostdeutsch.
Typisch ostdeutsch, das ist, ich würde erstmal sagen, im allgemeinen Bild würde ich behaupten, das ist Bier trinken oder Anglerhüte.
Sprache. Das, also das ist ja dialektmäßige. Ich würde mal sagen, die Sorben, aber es liegt daran, dass ich in Sachsen, aus Sachsen eigentlich gebürtig komme und ich da immer an die Sorben denken muss, das ist irgendwie typisch, das ist ja typisch Sachsen.
Ja, Schlager Süßtafel.
Wer ist die Hass?
Udo Lindenberg, ja. Okay. Also ist zwar kein Ossi, aber der gehört irgendwie mit dazu, ja.
Ich denke, es gibt gar nicht so wirklich typisch Ostdeutsch. Also ich kann jetzt nicht sagen, was typisch Ost- oder Westdeutsch ist. Bis auf die Uhrzeit. Das Uhrzeitthema ist, glaube ich, so ein typisch ostdeutsches Ding. Also Dreiviertel und Viertel, das verstehen die drüben nicht.
Ostdeutsch, dass Frau Merkel hier so lange am Ruder ist. Ja, wenn ich hierher komme, sieht es immer noch sehr traurig aus in Halle gerade. Okay. Viele Dreckecken und es geht nicht voran irgendwie.
Typisch Ostdeutsch ist es im Gegensatz zu den dann typisch Westdeutschen, leiser zu sprechen und nicht so großhuberig, bedeutungsschwanger, vollkommenen Blödsinn bei gleichzeitiger totaler Ahnungslosigkeit zu erzählen.
Die Menschen im Westen Deutschlands, Nordrhein-Westfalen, die sind tatsächlich unhöflicher. Mhm. Also gerade so einfach auch mal auf der Arbeit begrüßen oder wenn man bei einer Freundin ist, die Eltern begrüßen, das war da überhaupt nicht. Ja. Hier gang und gäbe, aber da überhaupt nicht.
Onkel Apo macht den besten Döner dieser Stadt. Liegt wohl daran, dass die Stadt nur diesen Dönerladen hat. Das ist der letzte Bus hier weg und du hast ihn verpasst. Hier kannst du Träume sterben sehen und wie die Seifenblase platzt. Am Fußballplatz im Niemandsland bestellst du ein Bier. Im Naherholungsgebiet, wo der Jugendclub schließt. Komm, wir hauen hier ab mit dem Auto durch die Nacht. Immer nur der Nase nach, direkt an den Baum gerast. Blühende Landschaft, seit dem ersten Tag. Das Chemiewerk glitzert in der Sonne, Smog steigt übers Dach. Jeden Tag um 8 wird der Bordstein hochgeklappt. Doch an der Bushaltestelle gibt es billig Bier und Schnaps. Am Bahnhof kommt dreimal am Tag ein Zug. Du fährst für immer von hier weg oder kaufst dir Crystal Meth. Altersheim und Kindergarten, hier bist du zu Hause. Du bist in Bitterfeld geboren und kommst aus Bitterfeld nicht raus.
Ostdeutschland sind die Menschen mit dem lustigen Dialekten für mich. Ostdeutschland sind die Menschen mit einer etwas schnoddrigeren Schnauze vielleicht im Umgang. Ostdeutsche kennen und trinken Pfeffi, also Pfefferminzlikör. Ostdeutsche sind die, die Witze über Bananen machen, obwohl das, glaube ich, auch Westdeutsche machen, aber so in der Selbstironie vielleicht. Ostdeutsche sind für mich aber auch im Bundesdurchschnitt die, die ärmer sind. Und Ostdeutsche sind für mich die, die vielleicht öfter geschieden sind. Und die weniger christlich sind, würde ich mal behaupten, und die gerne an die Ostsee fahren.
Für mich gehört halt auch dazu, dass man, wenn man irgendwie durch Ostdeutschland fährt, in jedem kleinsten Kaff gibt es ein Acht-Asia-Bistro-Restaurant oder was auch immer, eine Dönerbude. Das ist so Teil des Stadtbildes jeder ostdeutschen Stadt, also für mich.
Ja, wenn man sich derzeit anguckt, die Debatte um die Repräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen, dann muss man sozusagen häufig feststellen, dass wenn über eine Ostquote, die eigentlich sozusagen der einzige Mechanismus wäre, um dem sozusagen entgegenzuwirken, dieser Nichtrepräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen, dass da immer sozusagen gesagt wird, das ginge ja nicht, weil man nicht klar definieren könne, wer Ostdeutsch sei und wer eben nicht.
Dazu möchte ich ein Beispiel nennen. Mit einer Seniorendelegation weilte ich zu einer Exkursion bei der Europäischen Union in Brüssel. Wir besuchten natürlich mit großem Interesse die Thüringer Vertretung. Es war nicht zu überhören, dass die Mitarbeiter keine Thüringer waren. Es stellte sich dann heraus, dass alle Mitarbeiter aus den alten Bundesländern kamen.
wenn man sich beispielsweise anguckt, dass derzeit in Bautzen bei Bautzener Senf gestreikt wird in der Nahrungsmittelindustrie, weil eben die Beschäftigten dort 700 Euro weniger im Monat verdienen bei Bautzener Senf im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen im Westen, dann ist dort ganz klar anhand der Lohnfrage klar, wer ostdeutsch ist und wer eben nicht. Und es ist auch klar, wenn man sich die Rentenbescheide anguckt derzeit.
Der Osten ist eine Reise wert, den sollten Sie besuchen. Hier gibt's noch ein Stück vom neuen deutschen Kuchen. Die Rosinen sind schon weg, das macht ihn etwas trocken. Doch in mancher träumender Hand klebt noch ein fetter Brocken.
Geboren bin ich in Chemnitz, 94, Anfang 94 bin ich geboren und wir sind dann von der Stadt aufs Land gezogen. Das heißt, ich bin eher Dorfkind als Stadtkind, weil wenn man Kind ist, ist es super, auf dem Dorf aufzuwachsen. Du hast Freiheit, du kannst gefühlt machen, was du willst. Wir hatten direkt hinter dem Haus meiner Eltern geht der Wald los. Ich glaube, es war immer so ein Event, ach, heute ist mein Polizeiauto gesichtet worden. Die haben dann immer versucht, sich hinterm Weihnachtsbaum zu verstecken und zu blitzen. Aber da direkt daneben die Bushaltestelle des Schulbusses war, haben natürlich alle Kinder ihren Eltern Bescheid gesagt. Und dann war das so, nach 2, 3 geblitzten Autos wussten es alle im Dorf und dann war das hinfällig.
Also ich bin in einem kleinen Kaff namens Werdau aufgewachsen. Ich bin in einer relativ großen vietnamesischen Community aufgewachsen. Also ich hatte immer so eine Art Parallelleben im deutschen Kindergarten und im vietnamesischen Sozialblock. Ja, das war immer ganz witzig eigentlich. Also zumindest in unserer Blase.
Meine Heimatstadt Zweifeld in Thüringen liegt nun einmal in Ostdeutschland. Das war vor, während und nach dem Krieg so. Wir haben hier gelebt, gelernt, geliebt, hatten keine Alternative und haben das Beste draus gemacht. Wir lebten gut und waren zufrieden. Nach dem Krieg war für uns wichtig, kein Fliegeralarm mehr. Die Versorgung war inzwischen gewährleistet und wir durften wieder in die Schule gehen, einen Beruf erlernen, im Chor mit anderen jungen Menschen singen und tanzen. Wir durften uns entfalten, jeder nach seinen Leistungen und nach seinen Talenten.
Also ich bin Jahrgang 90 und ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo meine Eltern sehr unter der Wiedervereinigung gelitten haben. Ja? Also ich habe das mitgekriegt, dass in meinem Freundeskreis viele Eltern positiv darüber geredet haben. Meine Eltern haben das schon reflektieren können, dass das natürlich eine gute Sache ist, kein gespaltenes Deutschland mehr zu haben. Aber die haben dadurch beruflich starke Konsequenzen zu spüren bekommen, weil die beide an der Universität gearbeitet haben. Und mein Vater war quasi Professor für wissenschaftlichen Kommunismus. Und das war natürlich nach der Wiedervereinigung so ein Ding, da beruflich mit weiterzumachen. Ich weiß, dass ich als Kind, kann ich mich daran erinnern, dass er erzählt hat, dass an der Uni dann nur noch westdeutsche Leute auf einmal angestellt waren. Und dass ihn das sehr aufgeregt hat, weil er natürlich viele Leute im Osten Deutschland kennengelernt haben, die sehr gut geforscht haben, sehr gute Sachen gemacht haben, ohne gleich immer sofort systemtreu zu sein.
Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja genau 1990 in Hoyerswerda geboren. Und genau, mein Vater selbst war ja auch, genau, der kommt ja, war damals jemenitischer Gaststudent. Durch meine Großeltern war der auch oft in Hoyerswerda und der hat auf jeden Fall sehr viel, der wurde halt tagtäglich beleidigt, wurde in der Straßenbahn bespuckt, geschubst. Da gab es halt keinen Tag vorbeigegangen eigentlich in Hoyerswerda, wo er nicht irgendwie angegriffen wurde. Und das macht natürlich auch was mit der Beziehung zwischen meinen Eltern.
Brandanschläge, Randale.
Werden Ausländer und Asylbewerber Wohnheim in Hoyerswerda ständig von Skinheads überfallen.
Und mancher Bürger klatscht Beifall.
September 1991. Es herrscht Ausnahmezustand in Hoyerswerda. Die Bilder eines Mobs, der tagelang die Ausländerwohnheime der Stadt angreift, sie gehen um die Welt.
Wurde Geld zugesteckt, ihr braucht nicht arbeiten, nicht. Und wir im Prinzip als Deutsche waren hier die zweite Garnitur, die wir ja sowieso sind. Und ich glaube, im Namen hier auch aller zu sprechen, dass wir froh sind, dass die raus sind hier, die Ausländer.
Also auch mit Gewalt?
Ja, natürlich. Geht am schnellsten. Habt ihr ja gesehen. Sonst reden können sie alle. Die Stadt und alles kann reden, aber das dauert ewig. Aber wenn sie mit Gewalt auftreten, dann geht es innerhalb von 1-2 Wochen.
Ich versuchte auf den Film starrend die Gesichter zu entziffern. Trugen sie noch die Züge der Bauarbeiter? Ich gehörte zu ihnen, langes Zehr, die sich bewegt hatten von Bauplatz zu Bauplatz für Geld und gute Losungen in die frohe Zukunft. Ich sah hasskalte Fressen von Jünglingen und die satten Gesichter Erwachsener, die aus ihren Wagenbogen grinsten. Was für eine Rasse, fragte ich mich, hatte sich hier eingenistet, in den banalen Neubauten auf den rohen Maschinen? Was hatte sich ausgebildet in dem faulen Frieden, in der Langeweile des Staates? In dem Schreberland zwischen Losung und Leben? Sie waren sesshaft geworden. Sie waren nicht weitergereist in die Zukunft, nicht in die Welt. Sie hatten sich eingerichtet in ihrem billigen Eigentum. Sie sprachen keine Sprache außer der eigenen. Sie kannten nicht der Erde vielfarbene Menschheit. Unwissend und argwöhnisch betrachteten sie die Fremden, denen die Stadt Obdach bot. Ahnungslos, böse, toll vor Verachtung. Und sie ruhten nicht und ließen randalieren, bis das Pack auf Transport ging. Aber ich hatte sie eben noch an diesem gespenstischen Gerät gesehen, mit rastlosen, schamlosen, zerflossenen Mienen, geduckt in Korridoren, in Sessel geworfen, verzweifelnd, schwafelnd oder schweigend. Es war ihnen, den Erbauern von einst, den berühmten Leuten, etwas zugestoßen. Man war mit ihnen umgesprungen, wie kein Polier, kein Polizist es einst gewagt hätte. Es war etwas hereingebrochen, eine namenlose, eine Naturgewalt, die das Gelände entseelte und die Betriebe verödete, die sie enteignete ihres unbestimmten Besitzes, ihrer Sicherheit, zersiebt, zerstreut, entlassen, außer Kraft gesetzt ihr Leben. Wer waren sie nun? Ihre Blicke, ihre Rechnungen sagten, verächtliche Wesen. Das hatte man mit ihnen gemacht. Und nun zeigten sie ihre Kraft den Schwächeren und erwiderten die Gewalt, die sie erfuhren, auf einen Schlag. Sie konnten, sie mussten wünschen, nicht die Letzten zu seinem Staat, nicht die Allerletzten. Nun schlugen sie zu. Was für Elendsgestalten, dachte ich. Ein unterentwickeltes Land, eine Dürrezone des Mitgefühls, ein Katastrophengebiet. Sie selbst waren Fremde im Ausland hier, auf der Flucht. Wohin wollten sie? Wohin geraten? Ich stellte den Kasten ab, um Stillschweigen zu bewahren oder sie zu verbergen in der Dunkelheit, aber sie waren jetzt im Raum. Glück auf, sagten sie. Antworte uns. Glück auf. Wem gehört die Welt? Glück auf, Kollegen. Ich gehörte noch zu ihnen.
Dieses Land in jedem Winter treu gewarnt. Die Lunge ist wie ein Sack mit Kohlebrocken voll. Im Herzen Asche, in den Adern Alkohol. Ach, meine Ruhe, Brigitte ist pleite. Und die letzte Schicht lang schon verkauft. Und mein Bagger, der stirbt in der Heide. Und das Erdbeben hört endlich auf. Und das Erdbeben hört endlich auf. Und das Erdbeben hört endlich auf.
Ich bin zwar in Halle geboren, war dann aber lange in Brandenburg auf dem Dorf und das war schon ein hartes Pflaster, was so Neonazis anbelangt. Zum Glück hatten die irgendwann so viel Langeweile, weil da gab es kaum Menschen auf diesem Brandenburger Dorf, die so in ihr Beuteschema passten, dass sie sich dann selber immer gegenseitig verprügelt haben aus Langeweile. Es war immer ganz praktisch irgendwann. Und wenn ich so mit westdeutschen Freundinnen und Freunden geredet habe, dann war denen so eine gewaltbereite Neonazi-Szene nicht so bewusst in ihrer Jugend, aber die kannten genauso gut wie ich Rassismus, der gesellschaftsfähig ist, aus ihrer Familie, aus ihren Umkreisen, aus der Schule und so.
Auf dem Dorf gibt es nicht viele Möglichkeiten, da gibt es halt so zwei Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das ist
in der Feuerwehr oder im Sportverein. Und darüber hinaus gibt es dann halt nicht viel. Oder beziehungsweise selbst das gibt es halt in vielen Dörfern nicht, was halt auch echt schade ist. Und in der Stadt kennt man diese Möglichkeiten meistens gar nicht. Und im Dorf fühlen sich die Menschen leichter vernachlässigt, weil sie eben nicht so viele Möglichkeiten haben, irgendwie teilzuhaben an der Gesellschaft oder irgendwas selbst zu gestalten, wenn sie das wollen.
So richtig wahrgenommen als etwas andere Welt oder ja, anders zu sein, hat für mich erst angefangen, als ich wahrgenommen habe, dass Menschen mich abfällig irgendwie angucken oder bestimmte Worte für uns benutzen oder genau, also erst durch rassistische Erfahrungen habe ich angefangen, mich fremd wahrzunehmen.
Und in der Schule hat es dann angefangen, genau, dass ich dann vor allem, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, dass das dann halt auch anfing, dass man so eigene Rassismus, also so bewusst Rassismuserfahrungen gemacht hat, indem man irgendwie beschimpft wurde, genau, indem man halt irgendwie als anders markiert wurde über eine ziemlich direkte Anrufung als nicht hierher gehörend.
Also ich glaube, wenn man die 1990er Jahre nochmal sich vor Augen führt, also eine Zeit, in der jedenfalls über lange Jahre eine Art gesellschaftspolitisches Vakuum herrschte, in der der alte Staat DDR nicht mehr und der neue Staat Bundesrepublik noch nicht angekommen war und in nicht wenigen Regionen Ostdeutschlands eine rechtsextreme Jugendkultur das Deutungsangebot ja nicht nur für eine Generation von Jugendlichen war, sondern auch ein Ordnungsfaktor. Wer hat die Atmosphäre an den Berufsschulen, in den Kreisstädten bestimmt? Wer hat in den Jugendclubs angesagt, welche Musik gehört wird? Wer wurde verprügelt und wer musste weglaufen?
Also ich kann nur für meine Eltern und viele ihrer Freundinnen und Freunde aus der vietnamesischen Community sagen, dass das halt schon ein krasser Umbruch war. Also anstatt so dieses Gefühl von Einheit und irgendwie Freiheit und was auch immer, war es eigentlich für viele von meinen Eltern auch das Gegenteil davon. Also Unsicherheit, Ungewissheit. Was passiert jetzt eigentlich? Was ist mit unseren Verträgen? Müssen wir jetzt zurück oder wie überleben wir? Weil es ja auch alles weggefallen. Es war schon auch ein krasser Umbruch zum Negativen für viele, weil sie einfach auch plötzlich auf der Straße waren.
Es war ja tatsächlich eine Zeit, in der die Mehrheit aller Ostdeutschen, und zwar ganz egal, wo sie sozial, politisch oder so vorher oder zu dem Zeitpunkt gestanden haben, wo sie in irgendeiner Weise irgendwie Negativerfahrung mit der Übermacht des westdeutschen Staates hatte. Ob das die Besetzung der Universitätsleitungsebenen oder auch der ökonomischen Leitungsebenen war, ob das eben die Entlassungswellen war, klar, es war eine andere Form. Also es gab für alle, ja, man kann es wirklich mal sagen, alle Ostdeutschen verbinden tatsächlich mit dieser frühen 90er Jahre eine in der Regel Negativerfahrung.
Und das zeigt, dass die Erfolge, die heute die gesellschaftliche Rechte in Ostdeutschland erzielt, nicht nur auf den blanken Zahlen der Wahlerfolge beruhen, sondern auch auf dem Faktor der weitgehenden Entpolitisierung und Entleerung gesellschaftlicher Räume und dem Umstand, dass es doch eine ganze Reihe von Akteuren, aber auch von Elementen einer Atmosphäre gibt, die es der extremen Rechten, sagen wir mal, leichter machen.
Unseren Ostdeutschen nach 30 Jahren Wiedervereinigung endlich zutrauen, dass die entsprechende Qualifikation und menschliche Größe haben, wichtige Stellen zu besetzen. Es sollte nicht nochmal 30 Jahre dauern.
Also ich würde sagen, eine Ostdeutschland-Debatte müsste sich dadurch auszeichnen, dass sie sozusagen nicht Leute ausschließt, sondern Leute reinholt und sagt, also wer sich für die Geschichte, für die mentalitätsgeschichtliche Erinnerung Ostdeutschlands interessiert, wird zum Teil des kommunikativen Gedächtnisses. Also es geht ja nicht darum zu sagen, alle, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR vor 1990 oder einem bestimmten Stichtag geboren sind, sind Ostdeutsche und alle anderen danach nicht, sondern oder können an der Debatte teilnehmen oder nicht. Das halte ich für Quatsch. Ja.
das Thema, was vom NSU-Tribunal letztes Jahr auch propagiert wurde, finde ich, sollten wir viel, viel mehr pushen, dass der Osten migrantisch bleibt und war und sein wird und wir das mitbestimmen und kreieren und kreiert haben.
Oder genau, oder auch so diese Migration, also die ostdeutschen Erfahrungen in der DDR, indem man die irgendwie vergleicht, kann man ja Gemeinsamkeiten herausstellen und überall Gemeinsamkeiten irgendwie auch eine gemeinsame Stärke entwickeln, die halt nicht darum geht, sich zu unterscheiden voneinander, sondern zu sagen, ey, ja krass, so, wir fühlen uns irgendwie auf eine Art und Weise, also aus ostdeutscher Perspektive, vielleicht benachteiligt von den Wendeerfahrungen und von dem Verlust von Arbeit und Sicherheit und so weiter. Aber das sind genau die gleichen Erfahrungen, die migrantisierte Leute auch machen mussten. Und vielleicht ist da irgendwie auch so ein Moment davon, hey, lass uns das doch irgendwie, lass uns die Kämpfe doch da verbinden oder so. Und vor allem so ein Verständnis füreinander aufbringen, als halt wie die AfD das macht, das halt so zu spalten.
Das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, dass man den Rechten und Konservativen nicht den Osten überlässt. Wenn man sich das anguckt, hat Pegida und die AfD zum Beispiel, haben sie die Osterzählung sehr, sehr für sich vereinnahmt. Das fängt damit an, dass Montagsdemonstrationen bei Pegida stattfinden, dass der Slogan "Wir sind das Volk", der nie völkisch 89 gemeint war, sondern der eigentlich bedeutet hat, wir hier unten gegen die da oben, dass der völlig vereinnahmt worden ist und der ist der auch von links sozusagen den Rechten überlassen worden ist, muss man letztendlich eigentlich konstatieren. Und wir sagen sozusagen als Aufbruch Ost, es braucht eigentlich eine neue Ostlinke, eine junge Bewegung sozusagen, die sich sowohl aus Ostdeutschen als auch aus Westdeutschen zusammensetzt und diese Themen sozusagen nicht den Rechten überlässt.
Der linke Gegenentwurf ist ja eigentlich da, indem wir uns quasi hinstellen und sagen, wir sind halt nun mal Ostdeutsche, wir sind aber links, oder so sehe ich mich da zumindest. Also ich habe mich nie irgendwie da einordnen können oder fand es schon immer geradezu beleidigend, wenn es quasi, wenn dieses blöde Klischee kommt, ja, Ostdeutschland, das ist ja alles rechts, weil das ist zum einen extremst platt, einfach so buff zu sagen, ist das wirklich ein blödes Klischee. Und es ist auch, finde ich, gefährlich und sehr, 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 sehr unfreundlich und unfair gegenüber den Leuten, die in der Provinz, also jetzt mal abgesehen von den Ständen, die in der Provinz noch da sind, die die Fahne hochhalten, die kämpfen, die sich mühen, die Initiativen bauen. Ja, und denen wird dann nochmal so richtig in your face gesagt, du bist doch aus Sachsen. Das ist da alles, sind da alles Nazis da. Und es tut mir immer ganz sehr leid um die Leute, die ich quasi ja auch irgendwie im Stich gelassen habe, indem ich in die Großstadt abgehauen bin. Und die tut es mir dann immer leid, die quasi da sind und die versuchen, was aufzubauen und diesem Narrativ gegenzuarbeiten. Das hatten wir, als ich Kind war, ist ganz viel immer so geschwafelt worden von der national befreiten Zone. Und dem arbeitet man nur entgegen, wenn man dieses Narrativ bricht und wenn man dagegen arbeitet. Und wenn dann aber von außerhalb genau sowas wieder projiziert wird, dann spielt es den Rechten mit ihrer Scheißidee total in die Hände. Und das finde ich tatsächlich richtig gefährlich und ist auch sehr schade. Ich vermisse da ein bisschen Solidarität von westdeutschen Linken auch tatsächlich, anstatt sich platt drüber lustig zu machen und sich selbst quasi zu erhöhen, weil, haha, das sind ja Deutsche, über die darf ich mich ja lustig machen, über die kann ich mich erhöhen, ist das einfach nur blöd. Es ist absolut unlustig mittlerweile und kindisch und man sollte viel lieber Solidarität zeigen und sich hinstellen und sagen, es ist richtig geil, dass ihr da seid.
Wir werden siegen, und du gehst. Augen der Mond, der Mond, der Mond. Und die Nacht ist leer, ist leer, ist leer. Die Nacht ist leer und der Mond in deinen Augen. Und die Leute in unseren Köpfen riefen: Was gibt's Neues vom Weltkrieg? Die Leute in unseren Köpfen riefen, wenn es nicht anders geht, dann